Herr Jesus, und ich bete, dass dieses Wort nicht einfach nur gehört wird, nicht einfach nur ein bisschen unseren Verstand juckt, sondern dass es ins Herz fällt. Gib Birol die Weisheit, uns das richtig beizubiegen, dass das hängen bleibt, was auf deinem Herzen war. Ich segne in deinem Namen. Amen.
Eine Sache, die uns auch zugefallen ist, gewissermaßen ist der Tag der Deutschen Einheit. Den haben wir jetzt letzte Woche gefeiert. Und wenn ihr euch damit mal ein bisschen beschäftigt habt mit der Geschichte, wie die friedliche Revolution angefangen hat, ist durch Gebet. Eine Gebetsbewegung innerhalb der DDR, die dann aus der später diese friedliche Revolution hervorgegangen ist. Es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie Gott sich da souverän gezeigt hat und einem Volk, was so lange getrennt war, Einheit gegeben hat. Und trotzdem müssen wir ja sagen, auch wenn wir den Tag der deutschen Einheit feiern können und die deutsche Einheit, wenn ihr Nachrichten lest, dann wisst ihr, es gibt auch viel irgendwie Uneinigkeit in demselben deutschen Volk. Also wir sind eins, es ist ein Staat, es ist eine Regierung. Und trotzdem, wenn man sich so Karten anguckt von wie so die lokalen Wahlen zum Beispiel laufen, dann sieht man, dass es doch politisch gibt es viel Uneinigkeit. Es gibt teilweise noch ein bisschen gesellschaftliche Uneinigkeit und auch wirtschaftliche Uneinigkeit. Obwohl es ja eins ist. Und gleiches, ähnliches Problem haben wir auch in der Gemeinde Jesu Christi. Die ist auch eins, haben wir heute in der Bibelstunde von Thomas gehört, der es sehr, sehr cool gemacht hat. Und ist doch ja aber nicht alles gleich. Oder? Ist doch nicht so, dass wir sagen könnten, wir sind uns alle in allem einig, sondern manchmal gibt's auch Unterschiede. Das Spannende ist, wie gehen wir jetzt damit um, mit diesen Unterschieden? Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, den wir haben, schreibt er ein bisschen was darüber. Wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist denn nötig für diese Einheit in Christus, die wir doch eigentlich haben, damit die praktisch funktioniert? Dazu möchte ich lesen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief zunächst, ihr seid alle wiedergeboren, davon geht er aus. Ihr seid alle durch Gottes Wort wiedergeboren und ihr sollt einander lieben in echter, ungeheuchelter Liebe. Also das ist sozusagen die Basis, davon geht er aus, das tun wir irgendwie. Und dann schreibt er aber, wie sieht das denn jetzt aus? Was bedeutet das für uns? Da möchte ich ein bisschen zu lesen. Petrus schreibt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Petrus beginnt damit zu sagen, so legt nun ab alle Bosheit. Ist doch eigentlich interessant. Gerade eben hat er noch festgestellt, ihr seid wiedergeboren durch das Wort Gottes und jetzt legt ab alle Bosheit. Es gibt manche, die sagen, dass wenn man erstmal wiedergeboren ist, dann braucht man das eigentlich nicht mehr. Dann macht der Heilige Geist, der tut einfach sein Werk und du musst einfach damit mitgehen praktisch. Das ereignet sich so ein bisschen, das passiert einfach. Aber Petrus geht offenbar nicht davon aus, sondern er geht davon aus, ihr sollt einander lieben, also legt nun die Bosheit, das Schlechte, legt es ab. Etwas, was wir tun sollen. Und ich glaube, grundsätzlich ist uns das auch irgendwie bewusst. Das erleben wir ja auch so. Auch wenn es manchmal nicht auch wenn man die Bibel liest, nicht so anhört, weil wir sind ja ein neuer Mensch. Da ist ja trotzdem was passiert in jedem von uns. Und auch das können wir bezeugen, auch das können wir sagen. Wir haben erlebt, dass wir verändert wurden. Ja, wir haben echte Liebe erfahren und sind jetzt fähig, echte Liebe weiterzugeben. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Momente, wo wir uns entscheiden müssen, ich lege die Bosheit will ich ablegen, ich will die Schlechtigkeit ablegen. Vier konkrete Dinge nennt Petrus. Was genau schwebt ihn denn vor? Er sagt, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Neid und üble Nachrede ist, glaube ich, was, das haben wir meistens ganz gut so im Blick. Das merkt man auch sofort. Üble Nachrede, das hört man. Wenn jemand schlecht über jemand anderen redet, das uns bewusst ist, irgendwie nicht gut. Ja, da hoffe ich zumindest, habt ihr auch. Da merkt ihr so eine innere Stimme so, das war jetzt nicht so gut, was du gerade gesagt hast. Aber Betrug und Heuchelei ist irgendwie nochmal anders. Was ist das Problem an Heuchelei und am Betrug? Wir dürfen ja nicht an finanziellen Betrug gehen. Es geht nicht darum, dass ich Aaron ein Auto verkaufe und ihm nicht sage, dass der Motor nicht mehr gut ist. Ja, nicht sowas. So ein Betrug ist Falschheit gemeint. Etwas, also dass ich falsch bin vor jemand anderem. Die Falschheit und die Heuchelei sollen wir ablegen. Das Problem ist, wenn wir falsch sind oder wenn wir heuchlerisch sind, dass wir nicht echt sind voreinander. Wenn ich falsch bin, wenn ich heuchlerisch bin, dann mache ich euch was vor. Dann stehe ich hier und predige und tue so, als wäre ich der große Kerl zum Beispiel. Ja? Oder ich mache mich vielleicht schlechter, als ich bin, wäre ja auch eine Form von Falschheit. Was wir aber sein sollen, ist, wir sollen wahrhaftig sein. Also sein, wie wir sind. Echt sein. Weil anders kann ja Gemeinschaft auch nicht funktionieren. Um jemanden zu lieben, muss ich die Person ja kennenlernen, als erstes. Ich kann nicht jemanden lieben, den ich gar nicht kenne. Wir können uns vornehmen, jemanden zu lieben, den wir nicht kennen. Aber zu Liebe gehört auch mal eine Kenntnis der Person. Dass ich weiß, was braucht der andere. Wenn der andere mir jetzt aber was vormacht, dann kann ich das nicht. Ich kann nicht jemanden nicht wirklich lieben, der sich mir nicht zeigt überhaupt. Der mir gar nicht sagt, was ihn beschäftigt. Und damit entziehen wir uns einander der Gemeinschaft, wenn wir falsch sind voreinander. Darum schreibt Petrus, seid ohne falsch, seid ohne Heuchelei. Seid echt. Seid ihr. Und eigentlich, glaube ich, eigentlich verstehen wir das. Eigentlich wollen wir das auch, aber manchmal rutscht man in so ein Momentum rein, wo man das nicht kann, wo man das sich vielleicht angewöhnt hat, auch nicht zu machen. Da habe ich vor kurzem mit einer Frau unterhalten und sie hat mir so ein bisschen Sachen erzählt und hat Gott gelobt, gesagt, ach so schön, Gott ist da. Und eben gesagt, wie dankbar sie ist für Dinge. Und innerhalb von 10 Sekunden hat sie auf einmal angefangen zu weinen. Wirklich zu heulen eigentlich. Weil sie gemerkt hat, das ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Manchmal gibt's auch Grund zum Weinen. Manchmal gibt's auch Grund zum Klagen. Und wir dürfen das. Wir dürfen ja klagen. Wir müssen nicht immer so tun, als wären wir jetzt besonders heilig und als würde uns nichts angehen. Das stimmt ja nicht. Und die Bibel fordert uns auf, echt zu sein. Wirklich echt zu sein. Habe ich vor ein paar Tagen mit Maxi unterhalten. Da habe ich zu ihm gemeint, vor kurzem ging es mir mal nicht so gut. Kommt auch bei mir vor. Ja? Ich will nicht heuchlerisch sein. Auch mir geht es manchmal wirklich schlecht. Und vor ein paar Tagen dachte ich, also vielleicht vor einer Woche gewesen, dachte ich, jetzt ein Klagelied singen. Da hatte ich Lust, wirklich mal ein Klagelied zu singen. Und mir ist aufgefallen, ich kenne kein einziges Klagelied. Wir haben so viele Lieder, die wir singen. Gibt es ein Klagelied? Vielleicht fällt einem eins ein. Mir ist nichts eingefallen. Ein ganz altes kenne ich von irgendwann. Aber es hat nicht so gut zur Situation gepasst. Ist eigentlich schade, weil in der Bibel sehen wir in den Psalmen, dass ganz, ganz viele Klagelieder. Die bleiben nicht beim Klagen. Die hören nicht da auf. Die kommen zum Lob Gottes. Also die beginnen auch erstmal damit, dass jemand sein Herz ausschüttet. Und das dürfen wir vor Gott und das sollen wir auch voreinander. Das ist Teil von der Gemeinschaft, in der wir stehen. Heißt natürlich nicht vor jedem, der mich fragt, wie geht's dir? Dann fange ich an, wenn du wüsstest. Und dann ziehe ich eine ganze Geschichte raus, was alles passiert ist. Nicht das. Aber wir brauchen das einzelne Menschen vielleicht nur, vor denen wir echt sein können. Wo wir sagen können, was wirklich ist. Wo wir nicht heucheln und nicht betrügen. Das ist übrigens nicht nur ein Problem der Gemeinde, an die Petrus schreibt. Er schreibt ja an viele Gemeinden, sondern auch Petrus schreibt das immer wieder. Paulus, Entschuldigung. Auch Paulus schreibt immer wieder dasselbe. Er schreibt immer wieder in seinen Briefen, legt jetzt das ab, legt Neid ab, Zorn ab, Zank ab, hört auf, euch zu streiten. Wir sehen das immer wieder im Neuen Testament. Das lehrt uns auch, wir brauchen auch irgendwie Gnade miteinander. Weil das, was bei mir ist, ist natürlich meinem Nächsten genauso. Nicht nur ich habe ein Problem damit, ihr habt alle ein Problem damit. Das heißt, wir müssen gnädig miteinander sein, gnädig miteinander umgehen. Das ist nötig, das ist eine konkrete Sache. Aber Petrus schreibt nicht nur, was wir nicht tun sollen, er schreibt auch, was wir tun sollen. Und er fährt dann weiter fort: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Ihr kennt dieses Bild von der Milch, nicht wahr? Im Neuen Testament, es kommt mehrfach vor. Die Milch ist so, das sind die Grundlagen des Glaubens, ist so das Allereinfachste. In anderen Stellen aber im Neuen Testament, wenn da von der Milch die Rede ist, dann ist da, wird dagegen meistens gesagt, die feste Speise gibt es auch. Da wird gesagt, ich würde euch gerne feste Speise geben, aber ihr vertragt nur Milch. Also ich würde euch gerne die tiefen Geheimnisse des Glaubens lernen, aber ihr vertragt nur Grundlagen, ihr könnt das noch nicht. Petrus spricht ganz anders. Petrus sagt, seid begierig nach der guten, lauteren Milch wie Kindlein. Ihr habt das alles schon mal irgendwo gesehen, wenigstens im Fernsehen. Ein Kind, was Milch will, also ein Säugling, der Milch will, der ist begierig. Ja, da passt dieses Wort. Das ist egal, ob Tag- oder Nachtzeit, da wird geschrien aus Leibeskräften. Kann sein, dass du im Gottesdienst sitzt oder wo auch immer. Das ist ein Drang, das ist ein inneres, egal was, ich brauche diese Milch. So ist ein Säugling, der kann das ja auch nicht anders ausdrücken, dem ist egal, was sonst ist. Der kennt nur dieses Gefühl, diesen Hunger, der will den irgendwie stillen. Und so sollen wir sein nach der lauteren Milch, nach der guten Lehre, auch nach den Grundlagen. Also vielleicht, wenn ein Seminar über Gemeinde angekündigt wird, dann sollst du nicht denken, ah, kenne ich schon, das sind so Grundlagen, das weiß ich alles schon. Sondern sei begierig nach dieser Milch, nach diesen Grundlagen. Warum? Weil wir dadurch wachsen zum Heil, in der Heiligung zu Christus hinwachsen. Das ist unser Ziel. Und es passiert auch gerade auch durch die einfachsten Dinge. Das Allereinfachste im Glauben ist doch eigentlich das Kreuz. Ja, das, was alle verstehen müssen, um zu glauben. Wir müssen verstehen, was Jesus getan hat. Aber ich kann niemals sagen, ich weiß jetzt genug über das Kreuz. Ich weiß alles über das Evangelium. Das stimmt einfach nicht. Es gibt immer mehr zu entdecken. Es gibt immer noch mehr zu erfahren. Und dadurch wachsen wir in der Liebe zu Gott. Petrus fährt weiter fort und sagt, warum denn? Was ist die Grundlage dessen eigentlich? Da schreibt er im dritten Vers, weil ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ich finde es so schön, diesen Ausdruck, der Herr ist freundlich. Wir reden ja ganz oft davon, Gottes Liebe und Gottes Güte und Gnade und so weiter, und das stimmt alles. Aber in dem Freundlichen ist auch so was Sanftes drin. Bei Gnade, da geht's um etwas Richterliches. Also du hast Strafe verdient, aber du erfährst Gnade. Aber Freundlichkeit ist einfach, der Herr ist einfach freundlich. Er gibt dir etwas. Er beschenkt dich. Und Petrus geht davon aus, ihr habt das erlebt. Ihr habt erlebt, der Herr ist freundlich. Habt ihr das erlebt? Das ist ja die Grundlage. Da geht's los, irgendwie bei diesem Erkennen, ja Mensch, der Herr ist doch freundlich. Jesus ist freundlich zu uns. Was habt ihr erlebt, wo ihr sagen würdet, da habt ihr gesehen, der Herr ist freundlich? Das ist eine echte Frage jetzt gemeint. Könnt ihr was reinrufen, wo ihr sagen könnt, der Herr ist freundlich zu mir? Angelina. Ja. Ja.
Ja.
Genau, ja. Und diese Erkenntnis, das ist ein Zeichen der Freundlichkeit Gottes, dass er dir einfach nochmal zeigt, schau mal, ich habe doch alles gemacht, ja, dir zuvorkommt. Obwohl du es vielleicht schon wusstest vorher, aber er hat es dir einfach nochmal gezeigt. Nochmal zeigen, guck mal, ich bin freundlich, ich bin gut. Ja, schön. Ja, was habt ihr noch erlebt? Thomas. Ja. Heute ist eigentlich Erntedankfest, genau. Feiern wir noch, keine Angst, kündigen wir auch vorher an. Genau, dafür können wir dankbar sein, ja. Ja. Und es ist auch wichtig, dass wir es sind. Ich habe gesehen, an manchen Stellen wird das Erntedankfest jetzt umbenannt einfach zum Erntefest. Da wird es Dank gestrichen. Wenn du nicht an Gott glaubst, wem willst du dankbar sein? Aber wir haben erlebt, der Herr ist freundlich. Der Herr versorgt uns, er gibt uns Dinge. Carola noch.
Ja. Und dann gehen ja stattdessen
alles drin. Ja. Wo sich unsere Ängste nicht bewahrheiten, sondern wir sehen, es kommt viel besser, als ich Schlimmes befürchtet habe. Genau. Mir ist es auch ein paar Mal so gegangen, in letzter Zeit, eigentlich in letzter Zeit, aber schon immer wieder. Da saß ich am Tisch und wollte, dass Simone isst, und Simone wollte aber nicht essen. Ja, kommt oft vor bei uns. Simone ist sehr langsam. Was alles, auch was Essen angeht. Und mich ärgert sowas. Okay? Ich bin nicht total schnell am Essen, aber ich bin gerne geschäftig, ich mache gerne Sachen. Und warten, dass jemand anders mit Essen fertig wird, gehört nicht zu meinen Stärken, sage ich ehrlich. Und ich bin so, innerlich habe ich gemerkt, oh, jetzt werde ich gleich richtig wütend auf sie. Und dann ist es wie so, als würde mir der Heilige Geist so dazwischen grätschen und mich erinnern, weißt du nicht mehr, was für ein Geschenk ich dir gemacht habe, als ich sie dir gegeben habe? Und da wusste ich, okay, ich kann jetzt nicht böse werden. Da war es weg. Da habe ich gemerkt, stimmt, der Herr ist doch so freundlich mit mir gewesen. Darum legen wir die Bosheit ab. Wenn wir uns daran erinnern und wenn der Heilige Geist uns erinnert, der Herr ist doch freundlich zu dir gewesen. Leg doch die Bosheit ab. Man könnte auch sagen, heute ist es kalt, aber erinnere dich doch, wie oft es warm ist. Der Herr ist doch freundlich zu dir. Ärgere dich doch nicht darüber. Das wäre doch was, wenn wir sagen würden, wir kommen rein und denken, oh, heute ist aber kalt. Herr, was willst du uns heute damit sagen? Wäre doch eine ganz andere Herangehensweise auf der Grundlage der Freundlichkeit Gottes. Weil wir wissen, er ist freundlich zu uns. Er ist es wirklich. Aber es gibt noch eine andere Grundlage, nämlich Jesus Christus. Zu ihm kommt, schreibt Paulus, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Christus ist der Grund für unsere Gemeinschaft. Er ist die Grundlage, auf die wir bauen, auf die wir auch Gemeinde bauen, auf die wir unser Miteinander bauen. Darum ist es so schön, was Katharina sagt, wenn man so schnell eben zu dem Kern kommt, wenn man mit Menschen über den Glauben redet, da müssen wir eigentlich immer über Jesus reden. Alles andere, die ganzen anderen Themen sind alles Nebenthemen, hat mit dem Kern eigentlich nichts zu tun und sind auch meistens nutzlose Diskussionen. Es geht eigentlich immer um Jesus. Er ist der Stein, auf den wir gebaut sind. Er ist der Eckstein. Das ist auch genau der Streitpunkt, wo wir mit Muslimen zum Beispiel, wo wir eben sehr uneins sind, wer ist denn dieser Jesus gewesen? Wer war er denn? War der Messias, der Sohn Gottes oder nicht? Und er ist dieser Stein, auf dem wir gebaut sind, der aber verworfen ist. Schön, Petrus schreibt nicht nur, der von Menschen verworfen wurde, sondern er schreibt, der von Menschen verworfen ist. Auch jetzt noch ist Christus verworfen von den Menschen, das erleben wir ja. Und auch wenn wir in die Nachfolge von Christus gehen, erleben wir das genauso, wir sind verworfen von Menschen. Genau dies, unser Glaube ist ein Ärgernis, ist ein Anstoß für Menschen, ist unverständlich. Warum glaubst du an gekreuzigten Schreiner, Tischler. Das ist unverständlich. Aber Petrus schreibt, was ist die Gegenseite? Aber bei Gott auserwählt und kostbar. Es ist nicht so wichtig, was Menschen sagen, es ist wichtig, was Gott sagt. Genauso auch für uns gilt das. Wir sind vielleicht verworfen, vielleicht bist du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, wirst du nicht geachtet wegen Christus, aber bei Gott bist du auserwählt und bist du kostbar. Er ist freundlich zu uns. Das ist unsere Grundlage. Die Liebe Gottes, in der wir ruhen. Wo die Umstände nicht mehr so wichtig sind, sondern wo er wichtig ist. Er ist das Zentrum unseres Glaubens, unseres Lebens, unserer Hoffnung. Und was passiert jetzt? Das Ganze zusammengenommen ergibt was? Ein neues Volk, was er gegründet hat. Petrus schreibt, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Merkt ihr was an dieser Beschreibung? Das sind Gesamtbegriffe oft. Und das sehen wir durchs Alte und Neue Testament immer wieder. Die Bibel versteht uns nicht, Gott versteht uns nicht als, nur als einzelne Christen. Jeder muss mit seinem Glauben vor Gott stehen, das schon. Aber dann mit diesem Glauben stehen wir in eine Gemeinschaft hineingesetzt. So wie Petrus schreibt, wir sind eine heilige Priesterschaft. Nicht heilige Priester, sondern eine heilige Priesterschaft, eine Gesamtmenge an Menschen. Wir sind lebendige Steine zum geistlichen Haus erbaut. Steine in einem geistlichen Haus. Warum betone ich das? Oder dieses heilige Volk zum Beispiel, was gesagt wird, das neue Volk in Christus. Ich betone das, weil wir in unserer Zeit, in der wir leben, in der westlichen Welt besonders, sind wir ganz, ganz anders geprägt. Wir sind komplett anders gepolt. Und wir übersehen das sehr oft, dass unsere Berufung hinein ist in das Haus Gottes, als in eine Gemeinschaft hinein, in eine Gemeinde. Ich mache ein Beispiel. Einfach um zu zeigen, wie sehr uns dieses Denken durchdringt, ohne dass wir es merken. Es gibt eine andere Stelle, schreibt Paulus, ihr seid der Tempel Gottes oder der Tempel des Heiligen Geistes. Und was lesen wir, was verstehen wir, wenn wir diesen Satz lesen? Ah, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Aber was steht da nicht? Da steht nicht, jeder von euch ist ein Tempelchen, sondern ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr insgesamt, ihr seid der Tempel. Deswegen schreibt Paulus, ihr seid Steine in einem Haus. Aber das lesen wir nicht, ja? Ah, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, ihr merkt, wir haben diese Brille so sehr auf, dieses Ich-Denken, dass wir es gar nicht mehr merken, dass wir es tun. Wir lesen das in die Bibel hinein. Verstehen wir nicht falsch, es gibt auch noch eine andere Stelle, da schreibt Paulus, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da steht es dann auch. Natürlich ist der Heilige Geist auch in jedem von uns, aber halt auch in uns als Gemeinschaft, in uns als Kirche Jesu Christi. Und das dürfen wir nicht übersehen in dem Ganzen, dass wir sind auch Teil von einem größeren Ganzen und da sind wir reingerufen. Dazu schreibt Petrus in demselben Brief, dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. Weil wir nicht nur für uns sind, ist nicht nur jeder für sich. In der Welt wird uns gesagt, denk drüber nach, was nützt denn dir? Was ist für dich wichtig? Was möchtest du gerne? Das sind die Fragen, die man schon Kindern stellt, nicht wahr? Wenn sie groß werden, dann fragt man, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Aber das Reich Gottes, die Nachfolge Jesu Christi, die polt uns eigentlich um. Die fragt nicht mehr, was möchtest du werden, sondern was möchte dein Gott, dass du wirst? Was sieht er in dir? Was hat er in dich hineingelegt? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Weg von dem ich bin der Wichtige, sondern Gott ist wichtig. Er ist selbst Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt auch von meinen Entscheidungen, die ich treffe. Jesus sagt an der Stelle, der Samen muss in die Erde fallen und sterben, damit er Frucht bringt. Und natürlich, das hat er zuerst von sich selber gesagt, von seinem eigenen Tod, aber es ist auch eine Wahrheit für unser geistliches Leben, für unsere Berufung. Unsere Wünsche müssen manchmal sterben. Das, was ich selber möchte, was ich selber will, das muss manchmal sterben. Das muss ich manchmal hinten anstellen und sagen, Herr, was möchtest du denn, was ich tue? Ich tue das, was du willst. Das ist mir wichtig. Nicht, was ich will. Ich will nicht meins, ich will deins. Ich will dich, dein Reich, will ich sehen. Und trotzdem ist natürlich jeder Stein dann immer noch einzigartig in diesem Haus. Jeder Stein wird zu einer anderen Funktion berufen. Aber insgesamt baut der Herr durch diese verschiedenen Steine sein Haus auf. Zu einem Tempel. Bei allem heißt es, dass wir in der Gnade leben. Wir leben selber in der Gnade, die wir erfahren haben durch Jesus Christus. Das ist das Ultimative, die Freundlichkeit Gottes, wo wir sie am größten gesehen haben, aber auch in der Gnade miteinander, weil wir die einfach nötig haben, jeder von uns. Das bedeutet nun, weil Jesus für uns gestorben ist, leben wir für ihn und wir tun das gemeinsam. Ich hoffe, wir sehen, dass es da einen Weg für uns gibt, den wir noch zu gehen haben. Dass nicht ein Punkt ist, wo wir sind, aber trotzdem, dass wir eine Vision davon haben, wo möchte denn der Herr, wo wir hineinwachsen? Welche Liebe haben wir noch die wir noch entdecken können. Liebe zu ihm hin, zu seinem Wort, zu dem, was er für uns getan hat. Hinwachsen zu ihm und dadurch auch hinwachsen zueinander, in der Liebe zueinander. Und alles gegründet auf die Freundlichkeit Gottes, die wir erfahren haben. Amen.